Es gibt eine Unterscheidung zwischen politischer Urteilskraft und moralischer Verantwortung. Moralische Verantwortung würde ich jedem Philosophen zuschreiben. Manche werden das praktizieren, andere nicht. Aber politische Urteilskraft, glaube ich, ist auch ein bisschen etwas, wo man die Welt lieben muss.
Das sagt Sheila Benhabib. Und sie zeichnet sich durch beides aus. Moralische Verantwortung und politische Urteilskraft. Professor Benhabib ist eine der bedeutendsten Philosophinnen ihrer Generation. Die Stimme der inzwischen emeritierten Professorin für Philosophie und politische Theorie der Yale University hat Gewicht in Hörsälen auf der ganzen Welt. Sheila Benhabib ist aber auch eine politische Denkerin, die immer wieder mit großer Kenntnis, Präzision und Zugewandtheit über die politischen Fragen unserer Zeit spricht. 2025 hat sie für ihr Lebenswerk den Hannah-Arendt-Preis erhalten. Im Dezember 25 war sie in Bremen, um den Preis entgegenzunehmen. Im Anschluss konnte die Philosophin Catherine Newmark für die Heinrich-Böll-Stiftung ausführlich mit Sheila Benhabib über ihr Leben und ihr Werk sprechen. Es war Sheila Benhabib wichtig, dass dieses Gespräch auf Deutsch geführt wird. Wir senden es fast in voller Länge in dieser Sonderfolge von Böll Podcast. Und damit herzlich willkommen.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Catherine Newmark. Ich arbeite als Journalistin und Moderatorin, unter anderem für die Philosophie-Sendung Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich heute für die Heinrich-Böll-Stiftung mit einem für mich seit Jahrzehnten immer wieder wirklich großen philosophischen Vorbild reden darf, nämlich mit Sheila Benhabib. Guten Tag, Frau Benhabib. Was für eine außerordentliche Freude, Sie hier in Berlin
guten
zu sehen.
Tag.
Sheila Benhabib ist emeritierte Professorin für politische Theorie und Philosophie an der Yale University und sie ist aktuell in Deutschland, um den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken 2025 entgegenzunehmen, den die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der Hansestadt Bremen verleiht. Ganz herzliche Gratulation auch zu diesem Preis,
ja,
Frau Benhabib.
Vielen Dank.
Es ist natürlich nur der letzte in einer ganzen Reihe von sehr gewichtigen Preisen, die Sie bekommen haben, aber nun einer im Namen Hannah Arendt. Das ist natürlich auch sehr schön. Das ist eine Denkerin des 20. Jahrhunderts, die für Sie auch wichtig ist und für die Sie aber auch wichtig waren für das Revival von Hannah Arendt. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Ich würde aber gerne, wenn ich darf, wirklich am Anfang anfangen und ein bisschen mehr über Sie erfahren, Frau Benhabib, biografisch und auch was die intellektuellen Prägungen betrifft. Sie sind ja 1950 in Istanbul geboren, Sie haben Ihre Schulzeit in der Türkei verbracht und sind 1970 erst in die USA zum Studium gegangen und seither leben Sie in den USA. Können Sie mir etwas erzählen von dieser Kindheit im Istanbul der 50er und 60er Jahre?
Ja, ich meine, dafür muss man so etwas schreiben wie Walter Benjamin, seine Berliner Kindheit. Nee. Aber natürlich, einiges kann ich da erzählen. Also ich bin in einer vielsprachigen Familie aufgewachsen. Zu Hause sprachen wir Türkisch, Spanjolitisch oder Latino und auch Französisch. Also meine Mutter war in einer französischen Grundschule gewesen, aber nicht nur sie, sondern andere Mitglieder der Familie kannten Französisch auch. Und wenn die Familie sich zusammentraf, die Großfamilie, die Cousins und so weiter, Onkel und Tanten, sie sprachen sehr oft Französisch. Und dann bin ich mit 11 in die englische Schule für Mädchen, English High School for Girls, angekommen. Also da kam noch eine vierte Sprache dazu in meinem Leben. Dann bin ich von der English High School for Girls an das Gymnasium, die American College for Girls, rüber gewechselt. Also was vielleicht von Interesse ist, dass bis jetzt war Deutsch überhaupt nicht in meinem Horizont.
Ja, diese Abzweigung in Richtung Deutsch und deutsche Philosophie, die müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem offensichtlich sehr kosmopolitischen Istanbul der 50er, 60er Jahre, aber vielleicht auch noch davor. Natürlich die Familie, in die sie hineingeboren sind, die Großfamilie, die Cousins, das ist eine sephardische, jüdische Familie, die ihre Ursprünge bis nach Spanien zurückverfolgen kann und zur Judenvertreibung von 1492. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und soweit wir es wissen, sind die Vorväter, also von Spanien ins Osmanische Reich, zunächst mal natürlich sind die alle nach Palästina und dann von Palästina sind sie nach Gallipoli und auf Dardanelles, also Dardanelles heißt das auf Englisch, Çanakkale auf Türkisch. Also so, ich habe einige Mitglieder der Familie väterlicher Seite, die aus Gallipoli und so kommen. Aber das ist der Werdegang, also zwischen Spanien und das Osmanische Reich. Zu der Zeit gab es keine Zwischenstation, also soweit ich es weiß.
Das heißt, Ihre Familie, als Sie geboren wurden, war stabil und seit vielen Jahrhunderten im Osmanischen Reich und in der Türkei verankert.
Ja.
Also Istanbul war das selbstverständliche Milieu Ihrer Kindheit. Was mich interessiert ist, so wie Sie es ja ab und an beschrieben haben oder was man auch liest über das Istanbul der 50er und 60er Jahre, ist eben, dass es doch eine sehr vielleicht alteuropäische, kosmopolitische Stadt war. Also das ist überhaupt nicht den heutigen Problemen des Islamismus oder der Erdogan-Regierung verwandt.
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, Sie müssen sich auch vorstellen, der Istanbul, in dem ich gewachsen bin, das waren vielleicht 6 bis 8 Millionen Menschen. Und das ist jetzt natürlich eine dieser großen Megastädte geworden mit über 20 Millionen Menschen, aber kulturgemäß auch. Also diese alte Istanbul, wie Sie sagen, aus der 50er, 60er Jahre zunächst mal war sehr säkulär. Es war sehr kemalistisch, sehr an Atatürk orientiert. Und das ging nicht nur für die verwestliche, sagen wir, Juden, griechische, jüdische Menschen, also griechische und armenische auch. Also ich hatte viele Kollegen, die armenische Herkunft hatten. Das galt nicht nur für diese Minderheiten, aber auch für die türkische Bevölkerung zu der Zeit. Also Orhan Pamuk erzählt auch davon. Und mein Familienhaus war nicht sehr weit von Orhan Pamuks auch entfernt. So, insofern kann man über dieses Milieu auch bei seinem Roman was erfahren. Und das war wirklich ein vielsprachiges, kosmopolitisches Milieu. Und was auch vielleicht für meine Prägung interessant war, ist die Mehrzahl von ausländischen Schulen, die da waren. Ja? Französische, österreichische und es gab natürlich auch ein deutsches Gymnasium. Aber es sind nur Kinder von deutsch-jüdischer Herkunft hauptsächlich dahin gegangen, denn wir sephardische Juden hatten wenig mit deutschsprachigen Gymnasien und so zu tun. Wir sind eher in der französischen oder englischen Schulen gegangen. Und das an sich auch ist interessant. Aber da war auch was intellektuell. Da hat man irgendwie Zugang zu sehr viel Strömungen der europäischen Kultur, was heute die Menschen also vielleicht nicht mehr so glauben können. Nein, Islamismus kam viel später. Und es ist eine längere Geschichte und jetzt wollen wir nicht in die politische Entwicklung der Türkei einsteigen, aber da waren natürlich immer auch Ressentiments gegenüber dieser Säkularisierungs- verwestlichen Versuche von Atatürk, die Leute auf dem Land, die Bauern, die Peasants, die bäuerliche Bevölkerung hat damit wenig zu tun. Die waren auch hauptsächlich an ihrer Religion, an Islam orientiert, aber das war nicht eine politische Bewegung und das hat nicht angefangen bis Anfang der 80er Jahre.
Also ein Istanbul mit sehr großen Minderheiten, einer großen jüdischen, sephardischen Minderheit auch damals. Konnten Sie sich vorstellen, Sie sind auf diese internationalen Schulen gegangen, aber war Ihre Idee von Ihrem Leben, dass Sie in der Türkei bleiben würden oder war immer klar, dass Sie weggehen würden zum Studieren und für die weitere Zukunft?
Ich glaube, es war irgendwie immer klar, dass wenn ich eine akademische Karriere machen wollte, dass es in der Türkei keine Zukunft geben wird.
Warum nicht?
Weil die Universitäten zunächst mal sehr veraltet waren, sehr altmodisch waren. Die Fächer, die ich hätte studieren, waren vielleicht, also was gab es dann als Philosophie wirklich dann? Sehr wenig. Und die Leute sind auch an diese Universitäten, sie sind nicht avanciert. Das war ein sehr fast feudales, hierarchisches System, wo du an einem gewissen Professor verbunden warst. Also, und ich muss es so sagen, also anscheinend an der alten Istanbul University sind Fächer wie Rechtswissenschaft, zu gewissen Teil vielleicht Geschichte und türkische und osmanische Literaturwissenschaft, okay. Und dann, es gibt sehr viele gute technische Universitäten. Aber das war nicht meine Zukunft. Also das ist eine Sache.
Sie hat es getrieben hin zu dem Philosophischen, zum Denkerischen. Und der Schritt in die USA, den Sie dann mit 20 vollzogen haben, wie kam der zustande?
Das kam zustande, weil das Gymnasium, also Frauengymnasium, wo ich war, die American College for Girls, hat eine Tradition, dass sie immer 2 bis 3 Studenten vielleicht unter denen, die am meisten Leistung hatten und so weiter, in den USA immer ein Stipendium bekommen hatten. Und ich habe mich beworben und wissen Sie, ich muss auch noch dazu etwas Persönliches sagen. Meine Mutter war eine frühe Zionistin. Sie wollte nicht, dass wir weiter in der Türkei leben. Und sie hatte 3 Töchter. Und sie hat sehr viel Wert auf die Ausbildung gelegt. Und deswegen, also nicht deswegen, aber vielleicht war für sie auch nicht klar, wie das für ihre Töchter in der damaligen Türkei weitergehen sollte. Und dann ist meine Familie auch, sind meine Eltern und 2 Geschwister, die jünger als ich sind, nach Israel ausgewandert. Als ich in den USA gegangen bin, September 1970, sie sind nach Israel ausgewandert.
Haben Sie noch Familie in Istanbul in der Türkei?
Nur sehr ferne Cousins, weil in den 70er Jahren hat sich auch die jüdische Community in Istanbul, in der Türkei überhaupt, es hat sich aufgelöst, zum Teil durch politische Konflikte. Also es gab eine sehr starke linke studentische Bewegung und auch eine nationalistische linke Bewegung mit sehr viel Sympathie für die Palästinenser und so weiter. Und dann gab es auch der Anfang vielleicht, ich würde nicht islamistisch sagen, aber eine recht orientierte Militärbewegung, die die Zivilgesellschaft gefährdete, ist ein bisschen nicht der richtige Ausdruck. Auf jeden Fall fühlte sich die Familie sehr unangenehm. Bedroht waren wir nicht. Also ein Onkel von mir war sehr wohlhabend und er hat sehr hohe Steuern an den Staat bezahlen müssen. Und das ist sehr sichtbar geworden, dass ein jüdischer Geschäftsmann namens Ben Habib der 2. größte Steuerzahler war, ja? Und Sie kennen das aus der jüdischen Kulturgeschichte sehr gut. Es ist nie gut, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also da wurde meine Mutter zunehmend unruhig und sie sagte jetzt, weg, du gehst weg nach Boston oder wo auch immer. Und also wir wandern nach Israel aus. Ja, so ist das dann.
Ihre Familie also nach Israel und Sie in die USA, wo Sie im Großen und Ganzen seither leben, eine fantastische akademische Karriere hingelegt haben. Sie haben in Brandeis ein BA gemacht, ein PhD, also eine Doktorarbeit in Yale, eine Promotionsarbeit ausgerechnet über Hegel. Und Sie sagten mir ja gerade eben, es wurde zu Hause Türkisch, Ladino und Französisch und später Englisch gesprochen, Deutsch nicht. Sie waren sephardische Juden, nicht in der deutschen Tradition. Wie kamen Sie zu Hegel ausgerechnet?
Schöne Frage. Ich habe 68 irgendwie Marcuses Buch One Dimensional Man in die Hände bekommen. Ich war total mitgenommen. Also ich dachte, das ist ja fantastisch. Also mein Einstieg in der deutschen Philosophie fing mit Marcuse an. Und damals natürlich, nicht natürlich, aber ich war auch an der 68er studentischen Bewegung beteiligt. Ich habe daran teilgenommen und natürlich haben wir alle angefangen, sehr eifrig Marx und Engels zu lesen. Aber das alles erklärt es vielleicht nicht. Ich hatte eine Neigung nach Philosophie. Mhm. Und ich habe eine wunderbare Philosophieprofessorin gehabt, die armenische Ursprung war, Frau Kamber hieß sie. Und sie hat mir 20 Jahrhunderte analytische Philosophie beigebracht. Es war so eine Mischung aus Marcuse, Karl Marx und analytische Philosophie. Und mit dieser Strömungen bin ich in den USA hingegangen. Und warum Hegel? Es schien mir, ich meine, schwerlich natürlich ist er immer gewesen. Aber wenn man sich zu einem Philosoph angezogen fühlt, da ist immer was Existenzielles drin. Das ist immer der Fall bei meinem Studentenkollegen und so. Und für mich war besonders Hegels Rechtsphilosophie von unwahrscheinlicher Bedeutung. Und damals kannte ich die Phänomenologie des Geistes noch nicht so gut. Das kam erst später. Aber Rechtsphilosophie, also diese Unterscheidung zwischen abstraktes Recht, bürgerliche Gesellschaft, Familie und Staat, schien irgendwie auch die politischen Kategorien meiner Existenz zu entsprechen. Also für die jüngere Generation und besonders für meine amerikanischen Studenten, es ist immer ein bisschen schwierig gewesen, Hegels Staatbegriff zu verstehen. Aber für jemanden wie ich, wie man es sagen würde, aus einer etatistischen Tradition gekommen sind, das war selbstverständlich. Ich meine,
aus dem türkischen Kemalismus
genau,
also.
Genau, das hat ihm untergenommen. Was hat Atatürk gegründet? Er hat einen neuen Staat gegründet. Ne? Also es war ein republikanischer Staat. Und also ob und wie Hegel ein Republikaner, sicherlich, er war kein Demokrat zu der Zeit. Er hat sich gegen allgemeine Wahlrecht und so weiter explizit geäußert, aber es waren doch republikanische Elemente, vielleicht in der engeren Sinne von Rechtsstaatlichkeit auch in seiner Philosophie drin. Und für mich, das schien irgendwie auch existenziell evident, sagen wir es so. Ne?
Interessant. Existenziell evident der Hegel, dann haben Sie verschiedenste Stationen in den USA, Assistant Professorships, Associate Professorships. Sie sind dann 1979, also 3 Jahre nach der Dissertation zu Hegel, nach Deutschland gekommen für 2 Jahre.
2 Jahre, das hat sich zu einem Jahrzehnt verlängert, ja.
Erzählen Sie, wie Sie nach Deutschland gekommen sind, warum? Also Hegel ist der erste deutsche Ankerpunkt, aber es war nicht Hegel, der Sie hierher gebracht hat.
Nein. Also, noch ein Schritt zurück. Als ich nach Yale ankam, ich wollte mit einem sehr begabten Assistenzprofessor im Yale, der lebt leider nicht mehr, der hieß Kenley Dove, studieren. Der hat die größte Reputation als Hegel-Kenner. Und es war mir schon damals klar, als ich mit Brandeis fertig war, dass ich deutsche Philosophie studieren würde, obwohl ich auch in der analytischen Philosophie geschult war. Also ich bin nach Yale gekommen, um mit diesem Professor zu studieren. Er war inzwischen an der New School gegangen, aber da waren noch einige ältere Professoren, anschließend mein Doktorvater, der sich in der deutschen Philosophie kannte. Aber es sind, glaube ich, die intellektuellen Strömungen zu der Zeit, und auch die intellektuellen Milieus, die außerhalb der Akademie bestanden, die für mich da auch wichtig waren. Also 1972 war die erste Übersetzung von Habermas' Erkenntnis und Interesse. Also ich war in einer Arbeitsgruppe über Erkenntnis und Interesse, Knowledge and Human Interest hieß das. Und das war sehr einflussreich für viele von uns, weil wir haben dann die Anknüpfung von der alten deutschen philosophischen Themen an die neue analytische Philosophie auch erfahren. Und für mich persönlich war auch die Entdeckung zur selben Zeit Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totale Herrschaft. Und biografisch, ich glaube, das erklärt vieles, dass ich zur selben Zeit Habermas und Hannah Arendt las.
Mhm.
Und ich arbeitete sowieso über Hegel und dann es war klar, als Herr Habermas zu einem Vortrag nach Yale kam, das war nach dem Tod Hannah Arendts. Er hat über Hannah Arendts Kommunikationsbegriff dem 8 vorgetragen. Das war 77. Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, ich will nach Deutschland kommen. Sagte ja. Wieso das? Und bewerben Sie sich auf einem Humboldt-Stipendium. Und das habe ich gemacht. Dann bin ich dann 79 Sommer nach Starnberg.
Mhm. Und da hatten Sie für 2 Jahre ein Stipendium, um am Starnberger See zu forschen?
Ja, damals hieß das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen in der technisch-wissenschaftlichen Welt.
Mhm. Und wie haben Sie dieselbigen erforscht?
Das wurde von Herr Weizsäcker und Habermas geleitet. Ja. Und da waren verschiedene Arbeitsgruppen. Also da waren Arbeitsgruppen über Sozialpsychologie, da waren Arbeitsgruppen über Wissenschaftsgeschichte, Geschichte der Kapitalismus und einige Stipendiaten wie ich, die unabhängig waren.
Mhm.
Wir haben ganz einfach dazu gehört und wenn wir Kollegen getroffen haben, die sich an unsere Arbeit interessierten, das war schön und gut. Sonst hatten wir die Möglichkeit auch mit Herrn Habermas ab und zu reden. Aber man hat ganz einfach für sich hin geforscht und gelernt. Und also was ich dann zu der Zeit auch, was ich da geforscht habe, also ich habe wirklich mich dann mit der kritischen Theorie insgesamt beschäftigt. Und deswegen mein erstes Buch, Kritik, Norm und Utopie, ist ja nur im ersten Teil zum Hegel gewidmet. Ich habe die Dissertation nie so, wie es war, veröffentlicht, weil ich hatte die kritische Theorie entdeckt und das schien mir nicht mehr genügend zu sein, nur über Hegel zu schreiben. Dann habe ich die Dissertation in meinem ersten Buch Kritik, Norm und Utopie integriert.
Sie haben an einer Stelle mal sehr schön gesagt, als türkische Frau, noch dazu mit einem halb arabisch, halb hebräischen Namen, Sie waren ein Kategorienfehler am Starnberger See. Haben Sie da dann auch, Sie sagen, Sie haben zur kritischen Theorie geforscht, Sie haben da auch sofort und sehr schnell Deutsch gelernt, ist das richtig?
Ja, ich habe ja mehrere Monate an der Goethe-Institut Deutsch gelernt und noch auch in München weiter gemacht. Und wissen Sie, wenn man so mit viel Sprachen aufwächst, vielleicht ist das auch ein bisschen leichter, obwohl Deutsch eine ziemlich schwierige Sprache ist. Aber dann ging das langsam, was ich mit Kategorienfehlern meinte. Und es ist vielleicht schwer, sich der deutschen akademischen und intellektuellen Kreisen der 70er Jahre. Es waren nicht sehr viele Frauen da, überhaupt.
Und keine türkischen.
Sicherlich keine türkische Frau.
Mhm. Das ist interessant. Das ist eine jüngst vergangene Vergangenheit, die wir uns nicht mehr sehr gut vorstellen können.
Ja, absolut, ja.
Sie haben gerade gesagt, also das Stipendium war für 2 Jahre. Sie sagen, Sie sind ein Jahrzehnt in Deutschland geblieben. Wie das?
Das Institut hat sich 81 oder 82 aufgelöst. Herr Habermas dann hat seine Stelle in Frankfurt bekommen. Und ich war damals mit einem deutschen Kollegen verheiratet. Der Wolf Schäfer, das ist ja kein Geheimnis. Der war Wissenschaftsgeschichteforscher. Und wir sind dann nach Frankfurt gegangen. Und es war mir möglich, dann auch noch weitere Jahre in Frankfurt beim Habermas Kolloquium zu arbeiten. Aber ich habe auch eine Stelle in der USA in der Zwischenzeit bekommen, an der Boston University. Und ich habe eine Zeit lang gependelt.
Okay, ja. Und wann sind Sie dann definitiv wieder zurück in die USA? Was war die erste Professur, die Sie wieder ganz zurückgezogen hat? Es gab ja dann in relativ rascher Folge ab 1989 spätestens sozusagen die Professuren kamen.
Das ist ja richtig. 86 ist meine Tochter geboren, Laura. Dann war es zu schwer, hin und her zu gehen. Und 89 wurden uns beide Professoren angeboten an der Stony Brook University. Aber danach bin ich schnell an den New School gewechselt. Und ja, es war ein bisschen eine bewegliche Zeit. Lassen wir es so.
Genau, Sie sind dann an die New School gewechselt, dann nach Harvard und dann ab 2001 oder 2002 in Yale.
2001. Aber ich war 7 Jahre in Harvard da, ja.
Da kam also sozusagen eine Serie von sehr renommierten Universitäten. Über die kritische Theorie werden wir sicher auch noch ein bisschen weitersprechen, wenn wir nochmal in die Themen reingehen. Aber wenn wir jetzt einfach bei dem Ablauf oder bei dem biografischen Bogen bleiben, es fällt ja auf, dass Ihre erste oder eine Ihrer ersten Professuren in Stony Brook eine Professur für Women's Studies und Philosophie war. Ist das richtig? Das heißt,
ja,
es spielt da oder zumindest ist da biografisch ersichtlich, dass auch der Feminismus eine Rolle gespielt hat in Ihrer Biografie. Also nach Hegel und der kritischen Theorie kommt der Feminismus. Ist das ungefähr der Ablauf?
Ja, also als ich mich mehr intensiv mit der kritischen Theorie befasste, ich bin der Arbeiten von früher Arbeiten von Jessica Benjamin begegnet. Ja? Und Jessica Benjamin hat damals auch einen Vortrag in Starnberg gehabt. Und das hat mich da sehr imponiert. Und sie arbeitete über Themen in der Psychoanalyse und feministische Theorie. Und damals fing auch diese große Welle von feministische psychoanalytische Theorien wie Nancy Chodorow, Dorothy Dinnerstein, die waren hervorragende Arbeiten, also auf einem wirklich sehr hohen theoretischen Niveau. Ne? Und das waren sogar einige Jahre bevor die Arbeit von Carol Gilligan. Ja? Und als ich mich weiter in die feministische Theorie dann so vertieft habe, dann habe ich auch gemerkt, wie wichtig diese neuen Beiträge überhaupt waren. Ja. Vernunftkritik, ne? Vor allem aber nicht so eine vereinfachende Vernunftkritik, Vernunft versus Körper, Vernunft versus Gefühl, aber eine sehr tief ansetzende, fast genealogische Analyse des Vernunftbegriffs und wie das mit der Geschlechterdualismus zusammengeht oder nicht. Und dann kam der sogenannte berühmte Streit um Differenz. Ne?
Genau. Ich habe in den 1990er Jahren studiert. Das war für uns damals ein prägendes Büchlein. Auch noch heute, wenn ich mit Menschen meiner Generation, unlängst habe ich einem Kollegen erzählt, ich darf Sheila Ben Habib interviewen. Und er, ja, das war doch der Streit um Differenz, dieses Buch, das wir damals alle gelesen haben. Das war sehr bedeutend, weil sie da eine Auseinandersetzung, vor allem mit Judith Butler, aber auch mit Nancy Fraser führen über welche Art von Theorie eigentlich funktioniert für den Feminismus. Ist das richtig? Können Sie kurz erläutern, was die Gegenüberstellung war?
Ja, das war für uns alle, meine ich, sehr prägend. Alle die Kollegen, die an der Debatte beteiligt waren, auch meine liebe Kollegin Drusilla Cornell, mit wem ich den ersten Band dann gemacht habe und die auch inzwischen verstorben ist, Nancy Fraser, Judith Butler, wir waren alle an, wie es damals hieß, wir waren alle an europäische Philosophie, Continental Philosophy interessiert. Wir hatten alle Philosophie studiert, uns von der analytischen Philosophie abgewandt. Und dann ist aber so eine Spaltung zwischen der deutschen und der französischen Traditionen eher sichtbar geworden. Und Nancy Fraser hat sehr schön über Foucault kritisch geschrieben, aber Sie neigte zu einer gewissen, was sie Antifundamentalismus nannte, und dass Feminismus überhaupt keine so starke normative Begründungen bedarf oder sowas, und also dass Feminismus auch mit einer gewissen Masskritik und Machtkritik und Neopragmatismus und so sich vereinen könnte oder sowas auf der theoretischen Ebene. Judith Butler dagegen, das war damals, sie hat ihr erstes Foucault-Buch veröffentlicht und arbeitete auch sehr stark, glaube ich, über Wittig, Simone de Beauvoir und Monique Wittig, ja, und für sie war überhaupt diese zeitgenössische französische Philosophie der Boden, worauf sie also auch Feminismus im Streit sozusagen konstruieren wollte oder basieren haben wollte. Und Drusilla war immer jemand, der hat versucht, zwischen uns allen zu vermitteln. In der Auseinandersetzung, es ging darum, ob feministische Theorie, das war meine Position, eine mehr begründete Begriffe von Autonomie und Selbstbestimmung und auch Subjektivität haben müsste. Ich war da sehr stark an Diskursethik orientiert gewesen, aber fand auch die postmodernistische Ablehnung an Begründungsversuche in der Philosophie, ja, die damals auch die große Diskussion war mit Jean-François Lyotard, Richard Rorty, das fand ich nicht haltbar. Und ich dachte, eine emanzipatorische Sozialbewegung, wie die Frauenbewegung es war, brauchte stärkere normative Visionen von Freiheit, Emanzipation, Solidarität, Subjektivität. Und ich dachte, dass die damalige postmodernistische Philosophie so ein bisschen eine müde gewordene Weisheit vertritt. Das war auch nicht ganz richtig, aber so habe ich es damals wahrgenommen.
Es ist interessant, also diese Diskussionen nochmal zu lesen über, braucht es ein Subjekt Frau für den Feminismus, all diese Fragen, aber auch die Gegenüberstellungen tatsächlich von dekonstruktiven Ansätzen versus eben normativen Ansätzen, die tatsächlich ein starke Subjekte oder auch aber starke Vorstellungen des Guten mit implizieren. Die ist interessant, weil sie sich in gewisser Weise weiterzieht und wahrscheinlich bis heute, also das wäre vielleicht nochmal ein ganz anderes Gespräch, eine Geschichte dieses Gegensatzes in den letzten 30 Jahren, aber vielleicht ist es auch Teil unseres Gespräches oder wir kommen darauf vielleicht nochmal zurück. Eine große Figur, die wir schon erwähnt haben oder die Sie schon erwähnt haben, aber die wir noch nicht besprochen, ist Hannah Arendt, die Sie ja, wie Sie sagten, gleichzeitig mit Habermas entdeckt haben. Das ist nicht der Feminismus. Hannah Arendt ist berühmterweise keine Feministin, wenn auch ein weiblicher Solitär, auch in gewisser Weise ein Kategorienfehler gewesen, vielleicht ja, an manchen Stellen. Hannah Arendt ist eine Denkerin, die Sie entdeckt haben und der Sie eines Ihrer frühen Bücher schon gewidmet haben, 1996, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Auf Deutsch heißt das Hannah Arendt, die melancholische Denkerin der Moderne. Das ist ein Buch, was auch mitverantwortlich dafür ist, dass Hannah Arendt heutzutage wieder so eine Ikone ist, weil Sie nochmal Hannah Arendt herausgeholt haben aus dieser Ecke, wo sie kurzzeitig verbannt war, die Ecke der elitären Politik, diese Polis-Nostalgikerin, wie Habermas sie nannte. Also Sie haben in Hannah Arendt nochmal etwas gesehen, was anschlussfähig ist. Was war das?
Ach, es waren so viele Aspekte von Hannah Arendts Gedanken. Also nochmal jetzt ein Stück zurück biografisch. Ich habe, wie gesagt, angefangen 1972 Hannah Arendt intensiv zu lesen. Ursprünge und Elemente totalitärer Herrschaft. Und ich muss sagen, zu der Zeit, was mich am meisten geprägt hat, imponiert hat, war der Teil über Antisemitismus. Und vielleicht auch diese berühmte Kapitel am Ende des zweiten Teils über Imperialismus, das Recht, Rechte zu haben. Also dieses Kapitel hat mich schon damals sehr beeinflusst, weil ich ja über Naturrecht und Hegel promoviert habe. Ne? So waren immer diese Naturrechtbegriffe, Begründungen und so weiter für mich ein philosophisches Problem. Zu der Zeit, als ich in Yale studierte, hielt Hannah Arendt Vorlesungen über Kants Kritik der Urteilskraft an der New School.
Haben Sie diese Vorlesung? Waren Sie da? Haben Sie Arendt noch gekannt?
Ich war bei den Vorlesungen, soweit ich konnte. Also New Haven und New York sind weniger als 2 Stunden mit dem Zug entfernt. Und wann ich konnte, bin ich dahin gegangen. Also ich habe sie als Person erlebt. Ich hatte nie den Mut gehabt, sie als Person kennenzulernen. Aber ich will jetzt langsam dazu kommen, wie ich darauf gekommen bin, dieses erste Buch zu schreiben. Da muss ich auch sagen, ich habe eine fantastische Philosophielehrer gehabt, bei wem ich damals Sein und Zeit studiert habe. Carsten Harris hieß er. Also für mich dann waren folgende Fragen über Hannah Arendt interessant. Erstens, wie konnte jemand, der so über Antisemitismus schreiben, eine so Liebhaberin von der Polis oder wie konnte ihre Politikverständnis so altmodisch, so altertümlich sein?
Also diese antike, griechische, elitäre Vorstellung vom sozusagen männlichen Vollbürger auf dem Marktplatz, all diese Dinge.
Ja, genau. Und was man mal, also Richard Wallen, der Ideengeschichte, das als Polis genannt hat. Ne? Ich meine, das überzeugte mich überhaupt nicht. Sie hat so ein tiefes Verständnis der Moderne. Und also was die moderne bürgerliche Gesellschaft und Kultur bedeutete und auch die Tatsache von, sagen wir, so vom jüdischen Differenz, der nicht weiter aufgehende, also der jüdische Anderssein. Also das, für mich überzeugte diese Polis-Analyse überhaupt nicht. Das war Leo Strauss, den ich auch sehr studiert hatte. Es war nicht Hannah Arendt. Dann, ich habe die Kant-Vorlesungen gehört und dachte ich mir wieder, obla, sie trägt hier vor über Kants Kritik der Urteilskraft und sie sagt, das ist eine politische Philosophie. Das behält Kants ungeschriebene politische Philosophie und dann dachte ich auch wieder, wie ist das auch hermeneutisch, alles zusammenzubringen? Ja? Auf der einen Seite kannte ich, also ich habe Sein und Zeit dann studiert. Also dann gab es die Elemente von Antisemitismus. Dann gab es die Kant-Analyse. Und ich dachte hermeneutisch, die Leute verstehen Hannah Arendt nicht.
Also Sie wollten das zusammenbringen oder verstehen, wie es zusammengehört?
Ja. Ich wollte verstehen, wie es zusammengehört. Und die These meines Buches war, dass sowohl die Erfahrung, die geschichtliche Erfahrung von Antisemitismus und Verfolgung und auch die philosophische Ausbildung bei Heidegger irgendwie zusammengebracht werden müsste. Und für mich da Schlüsselbegriffe waren Begriffe wie Welt und so. Dann noch dazu kommt natürlich die Varnhagen-Biografie.
Also die Biografie einer deutschen Jüdin in der Romantik, einer assimilierten deutschen Jüdin. Gescheiterte Assimilation, wie Arendt ja denkt. Also das wäre noch so ein Puzzlestück von was nicht passt.
Was nicht passt in dem Sinne, dass es gibt da bei Arendt eine Komplexität von Vorstellungen über jüdische Identität, über moderne Politik und moderne Gesellschaft und dann ihre eher philosophische Theorien über das Vita Activa. Werk, Arbeit, Handeln, Pluralität, Natalität und Kant, Kritik der Urteilskraft. Also ich kann es nur sagen, dass mein erstes Buch über Hannah Arendt war zunächst mal ein Versuch, diese disparate Elemente irgendwie also zusammenzubringen. Und gut, ich meine, hoffentlich hat das gelungen.
Es hat zumindest großen Einfluss gehabt und auch eine neue Lesart oder ein neues Lesen, ein neues Wiederaufgreifen von Arendt, glaube ich, steht es am Anfang. Also alles, was wir heute, wo Arendt vielleicht fast zu oft und für jede Detailfrage immer wieder herangezogen wird mit einem schönen Zitat, dass wir sie dermaßen viel und oft in Anspruch nehmen, Das ist etwas, was ja zu Lebzeiten nicht zwingend der Fall war, aber sozusagen diese große Faszination für Arendt, die beginnt wahrscheinlich mit ihrem Buch und zieht sich seither weiter.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich in der deutschen Sprache auch so. Die Faszination mit Arendt in den USA hat ein bisschen früher angefangen. Faszination ist nicht genau das richtige Wort. Also an der New School war auch Richard Bernstein, ein sehr guter Freund auch von Jürgen Habermas und für mich auch ein sehr wichtiger philosophischer. Er war nie mein Lehrer, aber ich würde sagen, er war immer jemand, der wegweisend war und sehr mich auch, wie viele andere, auch unterstützt hat. Und Richard Bernstein hat das Buch geschrieben, Praxis und Action. Und das Buch war ein Versuch zu zeigen, wie Arendt'sche Kategorien von Praxis und also Handlung in der Vita Activa auch in der analytischen Philosophie Parallele gefunden hat oder so etwas. Und das war auch eine der Bücher, die Arendt in der zeitgenössischen Philosophie reinzuholen versuchte. Ne?
Also da gibt es unterschiedliche Traditionslinien mit anderen Worten.
Genau. Und nach meinem Buch im Englischen, das ist ja früher auf Englisch als auf Deutsch erschienen, da war auch das Studium von Dana Villa über Arendt und Heidegger. Dann ja, ging das irgendwie also wirklich los, glaube ich, auch in den 90er Jahren. Und es gab auch immer wieder ein gewisses Interesse an Arendt auf der Seite von französischen politischen Denker wie Claude Lefort.
Mhm. Interessante, weit verzweigte Geschichte. Vielleicht, wenn man von Arendt nochmal auf ihre Hauptthemen geht, ein gewisses eines der Themen, das für sie zentral dann auch geblieben ist in ihrem Werk, ist die Frage nach Menschenrechten, also diesem Recht, wie sich Menschenrechte zum Nationalstaat verhalten oder zu einer globalen Welt. Das ist eine Frage, zu der Sie sehr viel Philosophisches gewidmet haben, auch der Frage nach dem Kosmopolitismus von Menschenrechten. Ist das eine Frage, die zu Ihnen kommt von Arendt oder kommt die zu Ihnen aus Ihrer eigenen, sozusagen biografischen, aus Ihrem eigenen, ureigenen biografischen Interesse oder Ihrer Prägung durch eine Existenzform, die nicht zwingend nationalstaatlich verfasst ist?
Vielleicht beides. Sicherlich meine Interesse an Fragen von Asyl und Exil und Migration hat sicherlich damit zu tun, auch dass für uns, ich meine für meine Familie und meine Vorväter, diese Kategorien auch, wie gesagt, existenziell waren. Aber auf der anderen Seite auch, es gab zwei Versionen von Immigration in meiner Familie. Na, ich bin in den USA emigriert und meine Familie ist nach Israel emigriert. Und zwar sind Rechtbegriffe in dieser Erfahrung so, die stehen nicht so am Anfang, weil meine Familie sind israelische Staatsangehörige gewesen, hat die Staatsbürgerschaft erworben. Aber ich war lange Zeit in den USA bis 85 oder ich hatte noch nicht amerikanische Staatsbürgerschaft.
Das heißt, Sie hatten die türkische?
Ja, ich hatte türkische Staatsbürgerschaft bis 89, glaube ich. Also in diesem Sinne, ich bin mit Erfahrungen konfrontiert, mit Visumverlängerung, Aufenthaltserlaubnis. Und es war auch nie einfach in Deutschland als ausländische Studenten und das andere zu machen. Und ich war immer sehr bewusst davon, eine gewisse Vulnerabilität zu haben, wie jetzt heute in den USA leider mit ausländischen Studenten. Was würde geschehen, wenn ich zu sehr an der Politik mich vermischen würde? Und was für Konsequenzen würde das für mein Stipendium haben? Vielleicht weniger in Deutschland, aber sicherlich in den USA. Also ich hatte gewisse Sorgen. Ich war nicht jeden Tag damit beschäftigt, aber ich wusste, naja gut, du musst jetzt nicht bei einer Demonstration verhaftet werden. Das würde nicht so gut gehen, lieber nicht. Also das hat mich natürlich eine gewisse Sensibilität, eine gewisse Empfindsamkeit für diese Fragen gegeben. Wer hat welche Rechte und warum und wie werden diese Rechte und so weiter erworben? Sicherlich ist weder meine Lage noch die Lage meiner Familie so tragisch und so vulnerabel jemals gewesen, wie das von Asylsuchenden oder der Staatenlose als Arendt das beschreibt. Aber zurück zu der philosophischen Frage, Rechte recht zu haben, ja. Der Begriff von Menschenrechte ist ein der Hauptsteine, sagen wir so, eine Grundsteine der liberalen Philosophie überhaupt oder der liberalen Gesellschaft. Aber wie wir wissen, ist auch in den 20er Jahren, als die Philosophie weiter in diese nicht-fundamentalistische Periode kam, es ist schwieriger geworden, Menschenrechte zu begründen. Mhm. Ja? Und das war ja die These von Leo Strauss, Natural Right and History, Naturrecht und Geschichte. Es ist nicht ein Buch, das jetzt viel gelesen wird, aber als ich das las, ich habe gemerkt, also Strauss beschäftigte sich mit dieser Begründungsfrage und da gibt es eine sehr wichtige Kritik an Max Weber, wo Max Weber sagt, in sein Wissenschaft als Beruf Essay sagt, man muss wählen. Ja? Mhm. Wähl du mal der Teufel oder der liebe Gott oder was, dann, aber es muss gewählt werden. Und da sagt Leo Strauss, das ist der Anfang von neuzeitlichen, nicht der Anfang, aber ein Ausdruck von neuzeitlichen Nihilismus. Und man kann Menschenrechte nicht so begründen. Und dann sehen wir, wie Nationalsozialismus und so weiter entstehen kann, weil die Philosophie das, die Menschenrechte nicht mehr unterstützen kann. Also, vereinfacht gesagt, ja. Und da fand ich, dass ich dachte, ja gut, aber irgendwie muss man auch eine Antwort dafür haben oder eine philosophisch plausible Antwort muss man darauf geben können. Mhm. Und als ich Hannah Arendt las, fand ich, dass sie dieselbe Skepsis hatte. Und für sie war die Antwort damals in der ursprünglichen totalen Herrschaft, die Antwort war eine institutionelle. Also sie sagte nicht, dass Menschenrechte auf die Natur der Menschen begründet werden kann. Sie sagte also, der Begriff menschliche Natur ist wesentlich jetzt also nicht mehr philosophisch zu verteidigen und nicht mehr plausibel. Was bleibt von diesem Begriff übrig? Und über Geschichte und Geschichte liefert einem auch keine Begründung. Aber sie sagt, also die Menschen werden voneinander als gleich anerkannt, wenn sie auch Angehörige zu einem politischen Wesen gehören. Sie sagt, Equality is what we recognize each other as being. Und so, da ist ein konstruktivistischer Begriff von Gleichheit, was weder auf Natur noch auf Geschichte, aber auch auf ein Zusammenkommen, um eine Institution zu etablieren und so weiter. Sie begründen, es ist ein bisschen auch eine existenzialistische Dimension drin.
Mhm. Aber das löst nicht die Lücke, die entsteht, wenn man nicht in sozusagen einer institutionellen Kontext ist. Würde man sagen können, dass das eines ihrer zentralen intellektuellen Interessen gewesen ist in den letzten Jahren, sich über diese Lücke Gedanken zu machen. Das, was eben sozusagen vielleicht einfach im historischen Kontext gesprochen, der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, diese unglaublich vielen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung und von Zerstörung und von Nicht-Innehaben von Rechten, von Verweigerung von Menschenrechten, und da diese Frage, was macht man, wenn Menschenrechte als Prinzip zwar etabliert sind, aber von niemandem verteidigt werden, ist das sozusagen vielleicht das, womit man Sie als Philosophin am stärksten charakterisieren könnte, dass das ist das, was Sie beschäftigt?
Das ist richtig. Ich meine, ich habe mit mehreren Arbeiten versucht, darauf eine Antwort zu geben. Und also ein Grund, warum ich auch Diskursethik von Habermas also verteidige, ist, dass ich glaube, das ist vielleicht eine nicht fundamentalistische Art und Weise, so eine Begründung von Gleichheit und Rationalität also zusammenzuhalten. Und das scheint mir sehr wichtig. Und daraufhin habe ich versucht, diesen Begriff von interaktiven Universalismus zu entwickeln. Ich meine, wenn Universalismus etwas heißt, es muss heißen, dass wir als Menschen auf gleiche Würde und Anerkennung berechtigt sind. Aber wie können wir das begründen? Und also der diskursethische Weg ist so ein selbstreflektiver Weg zu zeigen, dass sogar die Fragestellung eine gewisse Annahme auf die Möglichkeit, ein Gespräch unter dem gleichen voraussetzt, der sich irgendwie auch gleichzeitig anerkennen und so weiter verständigen kann. Also ich glaube, was hier auch wichtig ist, ist, dass es ist immer ein Element von Handeln und Miteinander, also interaktiv werden in dem Sinne, es ist nicht, dass wir das nur uns ausdenken. Also das ist auch ein Praxis. Gleichheit heißt nicht nur ein Gedanke, nicht nur ein Prinzip, aber es ist auch ein Praxis der Gleichheit.
Also es muss immer wieder hergestellt werden. Es ist nicht ein philosophisch feststellbares Prinzip, was dann einfach mal steht, sondern es ergibt sich im Vollzug.
Genau, und das bringt mich auf meinen Begriff von demokratischen Iterationen. Und natürlich, Iteration ist auch ein Begriff, was aus Derrida kommt, aber nicht nur. Also weil demokratische Iteration heißt genau diese, dass das immer wieder belebt werden muss, neu interpretiert werden muss und in Anspruch genommen werden muss. Ja? Und was vielleicht da auch ein Stück von Hannah Arendt kommt, ist der Begriff von Handlung. Ne? Handeln und Sprache.
Ja. Weil wir langsam zum Ende kommen müssen. Also ich glaube, darüber würde ich wahnsinnig gerne ganz lange weitersprechen. Da sind Jahrzehnte von Nachdenken auch drin. Aber vielleicht, wenn wir jetzt einfach diesen großen Sprung machen, diesen großen Bogen ins Heute. Es sind ja im Moment gerade wieder all diese demokratischen Iterationen, diese gemeinsamen Handlungen sehr unter Beschuss. Man kann jetzt viel, und Sie haben auch jetzt in letzter Zeit sich natürlich auch immer wieder geäußert über die Sorgen, die man sich machen muss bei westlichen Demokratien, insbesondere bei der amerikanischen. Gibt es für Sie als Philosophin eine Praxis, die mehr ist als Denken, mehr ist als Feststellen, eine demokratische Praxis, die hilft?
Ja, schon, aber das ist immer das Alte, ne? Ich meine,
ist nichts Neues.
Nein, ist nicht Neues. Es ist mit Menschen zusammenkommen und da so auf der Straße zu gehen. Also ich meine, als wir anfingen mit meinem Mann uns zu der No Kings-Demonstrationen in New York zu beteiligen, zunächst mal müssten wir lachen, weil wenn wir uns herumgeguckt haben, es waren alle diese Greyheads, grauhaarige Menschen wie wir auch, die Vietnam, Anti-Vietnam-Krieg-Bewegungen, die Studentenbewegungen und so weiter. Also wir dachten, Mensch, es darf nicht, ja, so eine Revolution mit Menschen, die 70 Jahre alt, wird es nicht geben. Und natürlich, ja, das ist auch ein Witz, aber dann haben sie auch sehr viele junge Leute engagieren sich da. Ist das ein philosophisches Praxis oder ist das ein Praxis des Bürgers, des politischen Menschen, der auch Philosoph ist? Und also, ich glaube, die Praxis, die Philosophie bleibt immer, also wie Hannah Arendt das so schön sagt, ich will verstehen. Und ich glaube, zu der jetzigen politischen Lage Wir verstehen nicht genau, warum diese Strömungen hochgekommen sind.
Ich verstehe, also die große Sorge, die teilen wir, glaube ich, alle, auch dieses nicht ganz verstehen, dieses noch in Work in Progress eigentlich die Gegenwart zu analysieren. Dafür braucht es dann eben diese Denkerinnen wie Sie. Ein Fall, wo ich sehr dankbar war auch um Sie als Denkerin, die eben nicht nur nachdenkt, sondern auch Realität versucht, präzise zu beschreiben, war vor 2 Jahren, als in den amerikanischen Universitäten in gewisser Weise nochmal ein Konflikt ausbrach über diesen Israel-Palästina-Konflikt, über den Gaza-Krieg, wo es sehr schnell sehr viele Solidarisierungen gab mit den Palästinensern, mit den Opfern des Gaza-Krieges, aber eben auch eine sehr undifferenzierte Sichtweise auf die Hamas. Und Sie haben damals An Open Letter to My Friends Who Signed Philosophy for Palestine veröffentlicht im November 2023, wo Sie mit so einer sehr großen moralischen Klarheit, aber auch einer Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten nochmal versucht haben, klarzustellen, was für ein Konflikt das eigentlich ist. Ist diese Art von Auseinandersetzung mit Gegenwart, diese Art von sich in gegenwärtige Konflikte auch hineinzubegeben, auch für Sie eine der genuinen Aufgaben der Philosophin?
Also, das rührt ja auch an die Frage vielleicht ans Verhältnis von Philosophie und öffentliche Intellektuellen. Wir haben diese Kategorie von Public Intellectuals. Sehr wenige sind Philosophen. Deswegen hat Hannah Arendt auch immer ein bisschen Angst. Sie scheute sich davon, sich als Philosophin zu nennen. Sie sagte an Kali Aspers, ich bin politische Theoretiker. Ne? Und also diese künstliche Unterscheidung auch, die wir haben, also Philosophie und politische Theoretiker. Ich glaube, als Philosophen haben Menschen eine moralische Verantwortung. Diese moralische Verantwortung der Philosophie, bei der Wahrheit zu stehen, bei der Gerechtigkeit zu stehen, daran glaube ich schon. Das ist der Anfang der Philosophie. Also mit dem Tod Sokrates, ja, wir haben das alles studiert. Das ist eine Ursprungsgeschichte. Aber es gibt eine Unterscheidung zwischen politischen Urteilskraft und moralischer Verantwortung. Ja. Ja, also moralische Verantwortung würde ich jedem Philosophen zuschreiben. Manche werden das praktizieren, andere nicht. Aber politische Urteilskraft, glaube ich, ist auch ein bisschen etwas, wo man, nochmal mit Arndt gesprochen, wo man die Welt lieben muss. Ja? Man muss die Weltlichkeit, Worldliness, lieben. Und viele Philosophen mögen die Welt nicht. Also die Welt scheint auch, ja gut, ich meine, es gibt so vieles, das Grausames ist und so enttäuschend und verletzend und so weiter. Und es gibt auch diese Neigung in der Philosophie, nicht nur Sokrates, aber sich davon auszuhalten und wie Platon und alle Dichter und Künstler rauszuschmeißen und also die Wirklichkeit anders zu gestalten. Also das ist auch eine Tendenz in der Philosophie, ne? Sich in das Private zurückzuziehen. Also insofern würde ich eher undogmatisch vorgehen und sagen, moralische Verantwortung, wir müssen alle das teilen. Aber politische Urteilskraft, also dafür bedarf es einige andere Empfindsamkeiten, als nur in der Philosophie vorgegeben ist.
Eine Liebe zur Welt, ich finde das einen sehr schönen Gedanken, vielleicht um dieses Gespräch zu beenden. Sheila Benhabib, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank.
Das war unsere Sonderfolge zu der eremitierten Professorin für politische Theorie und Philosophie, Sheila Benhabib, im Gespräch mit Catherine Newmark. Ihr findet diese und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung in der Podcast-App eurer Wahl. Kritik, Lob, Fragen? Gerne. Per Mail an podcast@böll.de. Das Interview wurde geführt von Catherine Newmark. Postproduktion von mir, Johanna Fricke vom Audiokollektiv. Und damit tschüss und danke fürs Zuhören.
Böll Podcast. der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.